2 Millionen sind zu viele, denn bei so schwacher Wirtschaft wie im Moment könnten es künftig noch deutlich mehr sein. Nachrichten dazu hat Werner Schoninger.
Im Mai waren weniger Menschen arbeitslos als noch im Monat zuvor. Das hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitgeteilt. Von dort Birgit Habrath.
Im Mai sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 12.000. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,2%. Da macht sich die Frühjahrsbelebung auch in der Konjunkturkrise bemerkbar. Der zweite Blick auf die Statistik allerdings zeigt, wie stark diese Krise den Arbeitsmarkt belastet. Die Zahl der Menschen ohne Job stieg im Jahresvergleich um 197.000. Was fehlt, ist der Rückenwind, um die Trendwende einzuleiten, so die Chefin der Bundesagentur Andrea Nahles. Da baut sich weiter ein Sockel auf. Auch die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten, die zum Beispiel wegen Krankheit oder einer Weiterbildung nicht vermittelt werden können, steigt weiter an. Trotzdem gibt es mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Einige Firmen stellen also doch noch ein.
Der ukrainische Präsident Zelensky kommt heute nach Berlin. Am Mittag ist ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz geplant, wie Regierungssprecher Cornelius bestätigt hat. Unionsfraktionschef Spahn hat im rbb24-Inforadio gesagt, der Besuch von Zelensky sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Das gelte auch unter der neuen Regierung von Kanzler Merz.
Der kann und wird ihm zu sagen, dass die deutsche Führungsrolle auch in der Verteidigungsunterstützung für die Ukraine, dass das weiterhin gilt. Das ist ja auch das gemeinsame Verständnis in der Regierung, in der Koalition, im Koalitionsvertrag, nicht zuletzt auch die Lieferung an die Ukraine von Waffen. Ich denke, es macht wenig Sinn, über einzelne Waffensysteme zu reden. Putin darf ruhig im Unklaren darüber sein, was wir tun, was wir liefern, welche Möglichkeiten die Ukraine hat. Entscheidend ist, die Ukraine wird so ausgestattet, dass sie sich, dass sie ihre Heimat und auch unsere Freiheit verteidigen kann.
Unionsfraktionschef Jens Spahn, CDU. Russland hat nach ukrainischen Angaben 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Moskau plane offenbar eine Großoffensive auf die Region Sumy im Nordosten des Landes, sagte der ukrainische Präsident Zelensky. Seine Regierung habe aber bereits Schritte unternommen, um Russland am Vormarsch zu hindern. Sumy liegt gegenüber der russischen Region Kursk, in die ukrainische Truppen im vergangenen August eingerückt waren. Das Bundeskabinett will am Vormittag weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik beschließen. Dazu sollen voraussichtlich 2 Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt auf den Weg gebracht werden. Zum einen soll der Familiennachzug für Geflüchtete ohne Asylstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Zum anderen geht es um schnelle Einbürgerungen, die die vorige Ampelregierung beschlossen hatte. Nach dem Willen der neuen Regierung soll die Regelung wieder abgeschafft werden, wonach Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass erhalten können. Damit beide Gesetze in Kraft treten, müssen Bundestag und Bundesrat zustimmen. Bei einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland sind in der Nacht 13 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr mussten sie mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Menschen wurden über Drehleitern ins Freie gebracht, darunter waren auch einige Kinder. Das Gebäude ist vorerst unbewohnbar, weil durch die große Hitze Wasserleitungen geborsten sind. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Die USA erteilen vorerst keine Visa mehr für ausländische Studenten. Das Außenministerium hat Botschaften und Konsulate der USA weltweit angewiesen, keine neuen Termine für entsprechende Visa-Anträge zu vergeben. Das berichten mehrere Medien. Davon betroffen sind auch Austauschschüler, Praktikanten und Au-pairs. Unter anderem sollen demnach Social-Media-Kanäle der Bewerber gründlicher überprüft werden. Die US-Regierung wendet sich besonders gegen ausländische Studierende, die sich bei pro-palästinensischen Protesten engagiert oder Kritik an Israel geübt haben. Kritiker sehen darin einen Angriff auf das in der Verfassung garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter, heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter. Dazu sehr windig, bei höchsten Werten von 18 bis 20 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 15 und in Marzahn 16 Grad, in Grünow 14 und in Altdöbern 16 Grad. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken bei 19 bis 21 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Hier ist Sandra Schwarte für Sie im Studio. Es ist immer noch unklar, warum die Grundschule am Weinmeisterhorn in Berlin-Spandau vergangene Woche zu einem Tatort wurde. Warum ein 13-jähriger Junge einen 12-jährigen Mitschüler mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat. Die Polizei will den mutmaßlichen Täter in dieser Woche vernehmen. Noch wird der in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Einrichtung betreut. Was aber klar ist, was die Zahlen für Berlin zeigen, die Gewalt an Schulen ist gestiegen. Die Täter werden immer jünger. Albrecht Lüther beobachtet diese Entwicklung intensiv. Erst viele Jahre für die Berliner Arbeitsstelle Gewaltprävention. Jetzt leitet er den Bereich Gewaltprävention beim unabhängigen Forschungsinstitut Camino. Guten Tag, Herr Lüther.
Ja, guten Tag, Frau Schwarte.
Wir reden über ein nicht strafmündiges Kind als mutmaßlichen Täter, eine 13-Jährigen, die ja in der Jugendgewaltstatistik trotzdem im Moment ziemlich auffallen. Warum ausgerechnet diese Altersgruppe?
Ja, vielleicht bevor ich auf die Altersgruppe komme, diese Phänomene, dass es wirklich Kinder sind, die schwerste Gewalttaten begehen, beschäftigt nicht nur uns. In Großbritannien hat gerade eine sehr empfehlenswerte Miniserie Adolescence so einen Fall rekonstruiert. Dort wurde sogar überlegt, ob man den verpflichtend in den Schulunterricht übernimmt. Und gerade bei diesen Fällen, die uns so triggern, die so unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist, glaube ich, ein Punkt besonders zu beachten. Es sind nämlich nicht einfach nur normale Gewaltvorfälle, sondern es sind Waffen im Spiel, es sind Messer im Spiel. Ja, wir kennen das aus den USA, Schusswaffengebrauch an Schulen. Bei uns ist das immer noch sozusagen sehr viel ungewöhnlicher. Und ich denke, da ist für die Prävention im Augenblick viel zu tun, weil Kinder und Jugendliche manchmal denken, sie könnten sich mit einem Messer schützen. Sie sind selbst, fühlen sich bedroht, führen Messer mit. Und dann kommt es so zu solchen dramatischen Eskalationen, die sozusagen die Spitze, und das haben Sie ganz richtig gesagt, auf dem Eisberg sind. Wir beobachten im polizeilichen Hellfeld, nämlich in den letzten Jahren, zunehmend Fälle, die gewissermaßen Minderjährige, die Kinder betreffen. Ja, das ist ein ganz auffälliger Trend, einer der auffälligsten in der jüngeren Zeit. Und das kann man erstmal nur so deuten, dass sich da die Jugendphase, dass sich bestimmte Entwicklungsprozesse sozusagen früher abspielen. Ja?
Also eine frühere Pubertät, ja?
Genau, frühere Reifeprozesse, dass sich da wirklich biografisch was verschiebt. Das sehen wir auch in älteren Altersgruppen. Also bestimmte Sachen, die eher bei den Heranwachsenden der Fall waren, bisher verschieben sich zu den Jugendlichen. Das ist wirklich ein auffälliger Befund. Ich würde, ohne dass ich da sozusagen irgendwie nur im Ansatz jetzt ein kritisches Wort über soziale Medien sagen wollte, ein bisschen auch die ins Spiel bringen, dass bestimmte Einflüsse viel ungefilterter, viel früher an Kinder und Jugendliche herangetragen werden und sich das dann auch im Verhalten sichtbar macht.
Genau. Nun sagte uns der innenpolitische Sprecher der Berliner Grünen, den hatten wir am Wochenende im Interview, Vassili Franco, er glaubt, dass die Gewalt bei Jugendlichen in Berlin insgesamt steigt und dass Corona dabei eine ziemlich große Rolle spielt. Gehen Sie damit?
Ich habe tatsächlich mich mit Herrn Franco auch darüber auseinandergesetzt. Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der Anstieg hat allerdings schon auch ein bisschen vorher eingesetzt. Also Corona-Pandemie ist meines Erachtens so eine Art Brandbeschleuniger da gewesen. Und das kann man nicht deutlich genug unterstreichen, dass Kinder und Jugendliche massiv beigetragen haben zur Bewältigung der Pandemie. Und Kindheit oder Jugend, das ist anders als Erwachsenen, die spielt immer hier im Heute ab. Ich bin nur einmal 5, ich bin nur einmal 6, ich werde nur einmal eingeschult. Und wenn da bestimmte Entwicklungen so im sozialen nicht stattfinden, dann hat das natürlich Folgen, die wir jetzt aufholen müssen. Da bin ich dabei. Gleichzeitig würde ich sagen, vielleicht kommen wir da auch noch mal ausführlicher zu, man versucht eigentlich im Denken von Prävention und von Gewalt immer so multifaktoriell zu denken. Es gibt Risikofaktoren und Schutzfaktoren, ja, und dazu gehören die Familie, die Schule, die Lebenssituation im Quartier, die Peergruppen, und in den letzten Jahren haben wir es mit einer multiplen Krisensituation zu tun, ja, die ganz handgreiflich gerade Familien in schwierigen Lebenslagen betrifft.
Was heißt, was ist da schwieriger geworden?
Gucken Sie sich die letzten Jahre an. Also ich sage mal zwei Aspekte, die
also
ich
glaube, in den Familien
halte. Genau. Also wenn wir an die Mietenentwicklung, die Energiepreisentwicklung, die Inflationsentwicklung im Gefolge der verschiedensten Krisen der letzten Jahre denken, dann merkt man das gerade in prekären Quartieren sehr eindrücklich, dass es da enger im Portemonnaie wird, dass mehr Druck auf den Familien liegt und dass sich das auch auf die Entfaltungsspielräume der Familien und der Kinder eben letztlich auswirkt. Also diese im weitesten Sinn sozialen Kontextbedingungen für Aufwachsen in einer ansonsten ja sehr alternden Gesellschaft, wo Kinder und Jugendliche gar nicht so im Fokus stehen oft, die muss man, glaube ich, auf dem Zettel behalten. Und ein anderer Punkt, wenn ich das noch sagen darf, der mir auch sehr wichtig erscheint, ist, sind sozusagen Anzeichen einer Werteverschiebung. Also gerade wenn wir uns die Nachrichtenlage angucken, sind bestimmte Modelle von Maskulinität, auch von gewaltsamer Maskulinität, auf einmal wieder salonfähig geworden. Die waren eigentlich auf dem Rückzug, ja. Und man darf auch bei dem Spandauer Fall, das ist ganz typisch für Kinder- und Jugenddelinquenz, nicht vergessen, das ist ein Junge.
Okay.
Da geht es um einen Jungen, der sich durchsetzt, der sozusagen vielleicht auch eine Männlichkeitsrolle übernimmt. Und das ist in dieser besagten Serie Adolescence, ist das ein ganz zentrales Konzept, also sozusagen Geschlechternormen. Mit welchen Vorbildern wachsen eigentlich junge Kinder, also männliche Kinder auf, genau.
Das heißt, eine Maskulinität, die Frage, aber auch die Frage, ob dann in diesen Familien, in den schwierigen häuslichen Verhältnissen, die Kinder und die Jugendlichen vielleicht auch Erfahrungen schon mit Gewalt gemacht haben?
Genau, unter den Einflussfaktoren für Jugendgewalt ist der soziale Nahraum, ist das Aufwachsen in der Familie oder in welchen Lebensmodellen auch immer, eines der etabliertesten und der stärksten. Um das Positive vorweg zu sagen, er war lange Zeit auf der Habenseite. Nach 68, wenn man jetzt sozusagen an Westdeutschland denkt, haben sich Erziehungsstile liberalisiert, sind weniger autoritär geworden. Gewalt in der Erziehung ist verboten worden, gesetzlich, ja. Stichwort Liebe statt Hiebe hat das mal ein Kriminologe genannt. Und das hat dazu beigetragen, dass wir lange Zeit, und davon profitieren wir immer noch, Rückgänge im Blick auf Kinder- und Jugenddelinquenz und Gewalt hatten. Und umgekehrt bedeutet das aber, wenn Kinder Zeugen von Partnerschaftsgewalt werden oder Selbstgewalt in der Erziehung fahren, dann kann man davon ausgehen, dass sie bestimmte Muster des Verhaltens auch erlernen. Gewalt kann man erlernen im Kampfsportstudio, wie man boxt und tritt. Man lernt sie aber auch als eine soziale Praxis, die gerechtfertigt ist, die vielleicht sogar befürwortet wird. Und das passiert ganz stark in diesem familiären Kontext. Ja.
Also das ein Grund, warum schon 12-, 13-Jährige gewalttätig werden. Das Thema sehr komplex. Albrecht Lüther war das mit großer Erfahrung in der Gewalt. Prävention, gerade in der Jugendgewaltprävention. Er ist im unabhängigen Forschungsinstitut Camino damit beschäftigt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lüther.
Herzlichen Dank, Frau Schwarte.
10:12 haben wir es jetzt. In den Gazastreifen blicken wir jetzt, wo die Bilder, die wir dort sehen, ja schwer zu ertragen sind. Nach der monatelangen Blockade von Hilfsgütern sind viele Menschen verzweifelt. Der Andrang an den Verteilerzentren groß. Im Fernsehen hat man da gestern einen Eindruck von den Tumulten bekommen. Doch nicht nur Lebensmittel fehlen, auch die medizinische Versorgung von außen war in den vergangenen Wochen kaum möglich. Wie können Ärzte unter diesen Umständen überhaupt noch arbeiten? ARD-Korrespondentin Sophie von der Tann war in einem der letzten Krankenhäuser, die im nördlichen Gaza noch teilweise in Betrieb sind.
Vor Ahmed Abdelwahid liegt ein langer Arbeitstag. 24 Stunden Schicht hat der 29-jährige Arzt im Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt vor sich. Dass er hier überhaupt noch arbeiten kann, schwer vorstellbar. Denn der Großteil des Krankenhauses ist eine riesige Ruine. Ausgebrannte Flure, die Fassade zerschossen, überall Einschusslöcher.
Als ich das Krankenhaus so gesehen habe, wurde ich sehr emotional. Die meisten von uns haben ihre Häuser verloren. Aber in diesem Krankenhaus habe ich in den letzten 5-6 Jahren mehr Zeit verbracht als in meinem eigenen Haus.
Mehrmals seit Kriegsbeginn hat das israelische Militär das Krankenhaus angegriffen, das Gelände belagert. Der Vorwurf, es befinde sich eine Hamas-Kommandozentrale darunter. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Heute ist nur noch ein Seitentrakt in Betrieb. In der Notaufnahme drängen sich die Patienten. Ein kleiner Junge mit Schwellungen im Gesicht muss warten. Bis er behandelt wird, kann es dauern. Sie seien hier nur 5 Ärzte, erklärt Ahmed Abdelwahid, hätten kaum mehr Medikamente. Und wenn es große israelische Luftangriffe in der Gegend gäbe, würden innerhalb kürzester Zeit bis zu 600 Menschen eingeliefert werden, darunter auch viele Schwerverletzte. Die wenigen Betten hier sind mit blauen Vorhängen voneinander getrennt. Auf einem Bett liegt ein älterer Mann. Er hat Blut an Füßen und Händen.
Hallo, wie geht es Ihnen? Was ist passiert? Wir haben einfach vor dem Haus gesessen, als auf einmal eine Bombe einschlug.
Der Mann hat Wunden von Schrapnellen. Ahmed Abdelwahid macht ein Ultraschallbild von Brust und Bauch mit Hilfe seines Handys. Denn auch kleinste Verletzungen können sehr gefährlich sein, erklärt der Arzt. Das Problem: Im Medikamentenlager haben sie nur noch die Basics, wie Spritzen, Schmerzmittel, Infusionen.
Wir haben Entzündungen gesehen, die wir noch nie in unserem Leben gesehen haben. Aus manchen Wunden kommen Würmer. Denn wir haben keine Antibiotika, nichts, um die Wunden zu desinfizieren und nicht mal genug, um sie zu verbinden.
Nebenan behandeln sie die Brandwunden von einem Jungen. Der 10-jährige Amr verzieht sein Gesicht vor Schmerzen, als die Pfleger seinen Bauch und seine Beine einsalben. Die Familie lebt in einem Zelt an der Küste, erklärt seine Mutter Alia Abu Jarad. Ich habe meinen Sohn zur Suppenküche geschickt, aber wegen der Menschenmenge und des Verkehrs wurde der Topf über ihm verschüttet. 11 Wochen lang hatte Israel alle Hilfslieferungen blockiert, auch Medizin. Noch immer hat kaum etwas Gaza-Stadt und den Norden erreicht. Ahmed Abdelwahid sagt, dass seine Arbeit ihn hier oft in einen inneren Konflikt bringe. Denn seine Familie habe Angst um ihn. Aber als Arzt sei es seine Pflicht, hier weiter zu helfen.
Korrespondentin Sophie von der Tann hat darüber berichtet.
RBB 24 Inforadio Sport.
In diesen Tagen fallen die letzten wichtigen Entscheidungen der Fußballsaison. Gestern Abend gab es das entscheidende Relegationsspiel um den letzten Platz in der zweiten Bundesliga. Den sicherte sich Eintracht Braunschweig. Das Rückspiel gegen den Drittligisten Saarbrücken war aber sehr spannend. Es ging in die Verlängerung und endete 2:2. Weil Braunschweig das Hinspiel aber 2:0 gewonnen hatte, reichte das den Niedersachsen zum Klassenerhalt. Moritz Kühn aus Braunschweig.
Auf der einen Seite pure Freude. Braunschweigs Abwehrspieler Ermin Bicakcic.
Ja, ich bin extrem erleichtert und ich freue mich für den Verein, für die Fans einfach, dass wir es wirklich gepackt haben.
Auf der anderen Seite pure Enttäuschung. Saarbrückens Florian Krüger.
Maximal bitter. Ich glaube, ein brutaleres Spiel und Ergebnis kannst du dir nicht ausmalen.
Krüger war es, der die Gäste aus dem Saarland per Handelfmeter in Führung brachte. Brünker köpfte in der 84. Minute das 2:0. Der FCS machte die 0:2 Hinspielniederlage tatsächlich wett. Doch dann sah kurz vor Ende der regulären Spielzeit Saarbrückens Abwehrspieler Rizzuto die gelb-rote Karte, der Knackpunkt des Spiels. In Überzahl gelang der Eintracht in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Verlängerung durch die Michele Sanchez der 1:2 Anschlusstreffer. FCS-Trainer Alois Schwarz sauer auf den Schiedsrichter.
Dann zeigt er eine Minute an und lässt 2:30 nachspielen. Und wir sind noch einer weniger und dann muss ich einfach sagen, da fehlt jegliches Fingerspitzengefühl. Ja? Einfach zu sagen, nach 1, von mir aus 1:30 pfeife ich jetzt ab oder was, ein bisschen drüber. Aber ich muss keine 2:30 sein, der Ball geht rein, er pfeift Tor und pfeift dann ab.
Den Schlussakkord setzte dann Braunschweigs Topstürmer Philipp, der in der 120. Minute per Konter den 2:2 Endstand erzielte. Die Eintracht feiert den Zweitliga-Klassenerhalt. Saarbrücken bleibt Drittligist.
Und damit zum Tennis. Bei den French Open sind heute Vormittag gleich zwei deutsche Profis gefordert. Aus Paris dazu Steffen Gahr.
Die beiden deutschen Überraschungen haben Frühschicht. Eva Lüß und Daniel Altmaier hatten zum Auftakt ins Turnier unerwartete Siege geholt. Lüß siegte gegen eine gesetzte US-Amerikanerin und Altmaier gegen die Nummer 4 der Welt. Jetzt wollen beide ab 11 Uhr nachlegen. Lüß ist gegen die Kanadierin Victoria Mboko Favoritin. Die 18-jährige Mboko hatte sich durch die Qualifikation gekämpft, kommt also mit viel Selbstvertrauen ins Match. Aber Lüß, die deutsche Nummer 1, nach dem starken Auftakt favorisiert. Auch Altmaier ist diesmal Favorit gegen Vít Kopřiva. Der Tscheche ist zwar älter als Altmaier, aber weniger erfahren. Kopřiva spielt erst sein drittes Grand-Slam-Turnier. Altmaier dagegen stand in Paris schon einmal im Achtelfinale. Von den Stars sind die viermalige French Open-Siegerin Iga Świątek aus Polen und der spanische Vorjahressieger Carlos Alcaraz im Einsatz.
Und in einer Stunde schalten wir dann hier im Sport zum ersten Mal live zum Tennis nach Paris.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
Hören kommt von Können. Unser Handwerk ist unsere Leidenschaft. Und weil es um Ihre Gesundheit geht, schauen die Profis und Hörpartner Ihrem Hörsinn bis auf den Grund.
Hallo.
Denn je besser Sie hören können, umso sicherer und stressfreier bewegen Sie sich durch den Alltag.
Nein.
Doch.
Oh.
Hörpartner. Dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und Jonas Tiegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland zwischen Dreieck Werder und Lees 20 Minuten Stau an einer Baustelle. Vorsicht auf der Richtung Spreeau. Was ist denn das? A2? Man weiß es nicht. Vorsicht auf der Richtung Dreieck Spreeau zwischen Genshagen und Rangsdorf Behinderungen nach einem Unfall. B158 in Richtung Angermünde zwischen Ahrensfelde und der A10 Auffahrt Hohenschönhausen 10 Minuten Stau nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin: wegen eines Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es heute den ganzen Tag immer mal kurzfristige Sperrungen geben. Auch im Bahnverkehr sollten Sie mit Einschränkungen rechnen. Sie brauchen Geduld auf der 111 vor dem Dreieck Charlottenburg stadteinwärts, auf der 115 vor dem Dreieck Funkturm Richtung Wedding, auf der B2 vor Malchow stadteinwärts sowie rund um die Elsenbrücke.
10.20 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Es gibt eine Entspannung beim Fachkräftemangel in den Unternehmen, sagt die Bundesagentur für Arbeit heute. Aber das ist keine gute Nachricht, sondern nur Zeichen einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung, wo weniger Fachkräfte gebraucht werden. Von Frühjahrsbelebung allgemein keine Spur. Nachrichten dazu mit Jonas Ziegler.
Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist auch im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Zwar waren im laufenden Monat rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April, aber 197.000 mehr als im Mai vor einem Jahr. Die Chefin der Arbeitsagentur Nahles hat gesagt, die Frühjahrsbelebung sei nur schwach ausgefallen. Für den Sommer rechne sie mit tendenziell steigenden Arbeitsmarktzahlen. Auch in Brandenburg ist der Aufschwung am Arbeitsmarkt ausgeblieben. Dort waren nur gut 500 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat. In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai sogar gestiegen auf insgesamt gut 218.000. Der ukrainische Präsident Selenskyj kommt heute nach Berlin. Am Mittag empfängt ihn Bundeskanzler Merz, wie ein Regierungssprecher bestätigte. Unionsfraktionschef Spahn hat im RBB 24 Inforadio gesagt, der Staatsbesuch sei ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Dazu gehöre auch die Lieferung von Waffen. Über konkrete Waffensysteme zu reden, mache aber wenig Sinn, so Spahn. Man könne Russland ruhig im Unklaren darüber lassen, was man liefere. Wichtig sei, dass die Ukraine sich weiter gegen Russland verteidigen kann. Das Land kämpfe damit auch für unsere Freiheit, ergänzte Spahn. Russland hat nach ukrainischen Angaben 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Moskau plane offenbar eine Großoffensive auf die Region Sumy im Nordosten des Landes, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Seine Regierung habe aber bereits Schritte unternommen, um Russland am Vormarsch zu hindern. Sumy liegt gegenüber der russischen Region Kursk, in die ukrainische Truppen im vergangenen August eingerückt waren. Das Bundeskabinett will am Vormittag Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg bringen. Unter anderem wollen Union und SPD den Familiennachzug einschränken. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Es geht um Menschen mit einem sogenannten subsidiären Schutz, die also keinen Asylstatus haben, aber denen in ihren Heimatländern Folter oder die Todesstrafe drohen. Das sind zurzeit mehr als 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Der Familiennachzug soll für 2 Jahre ausgesetzt werden. Innenminister Dobrindt sagt zur Begründung, das Asylsystem müsse entlastet werden, er wolle Anreize für Menschen nehmen, nach Deutschland zu kommen. Das kritisieren die Grünen. Es gebe nichts Geordneteres in der Migration als den Familiennachzug, sagt Parteichef Banaschak. Die Sicherheitsbehörden überprüften die Menschen, die über diesen Weg nach Deutschland kämen. Das seien vor allem Frauen und Kinder. Ein zweiter Gesetzentwurf, den das Kabinett heute beschließen will, sieht vor, dass die besonders schnelle Einbürgerung nach nur 3 Jahren nicht mehr möglich sein soll.
In Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland ist in der Nacht ein Feuer in einer Asylunterkunft ausgebrochen. Bei dem Brand sind 13 Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr war mit rund 60 Kräften im Einsatz. Daniel Masto, RBB 24.
Laut dem Einsatzleiter der Wriezener Feuerwehr brannte eine Wohnung in einem Gebäude mit 18 Wohneinheiten. Das Haus wurde evakuiert, 6 Menschen mussten über die Drehleiter gerettet werden, davon 4 Kinder. 13 Personen kamen mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Auch Rettungskräfte aus dem Landkreis Barnim wurden hinzugezogen. Gegen 6 Uhr war der Einsatz beendet, die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.
Die AfD ist aufgefordert worden, ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Reinickendorf zu räumen. Die Eigentümerin des betreffenden Gebäudes hat am Landgericht eine entsprechende Klage eingereicht. Das hat das Gericht am Vormittag mitgeteilt. Nach Ansicht der Vermieterin ist es ihr nicht zumutbar, dass die AfD dort weiter ihre Büroräume unterhält. Hintergrund ist unter anderem eine Feier, die die AfD nach der Bundestagswahl im Innenhof des Gebäudes veranstaltet hat. Dazu sei die Partei nicht berechtigt gewesen, argumentierte die Eigentümerin. Kurz darauf hatte sie den Mietvertrag mit der AfD gekündigt. Der ADAC rechnet zum Himmelfahrtswochenende mit Staus auf vielen Straßen und Autobahnen. Bereits ab heute Nachmittag müssen Autofahrer mit verstärktem Verkehr rechnen. Dabei dürfte es Richtung Küste sehr voll werden. Im vergangenen Jahr gab es laut ADAC am Tag vor Himmelfahrt besonders viele Staus. Die Rückreisewelle wird für Sonntagnachmittag erwartet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viele Wolken, kaum Sonne und verbreitet schauerartiger Regen. Vereinzelt Gewitter. Maximal 18 bis 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 15 und in Marzahn 16 Grad. In Grünau 14 und in Altdöbern 16 Grad. Frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Hier ist Sandra Schwarte im Studio. Ich grüße Sie. Hoher Besuch heute in Berlin. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird erwartet zu Gesprächen mit Bundeskanzler Merz und anderen, um die wieder ziemlich festgefahrene Situation auf dem Weg zu Friedensverhandlungen mit Russland zu besprechen. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Uli Haug aus dem Hauptstadtstudio. Grüße Sie.
Hallo.
Man hört ja, Selenskyj und Merz wollen Schritte zu technischen Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland beraten. Was heißt das denn?
Nun, wir sind ja noch weit, weit, weit von Friedensgesprächen entfernt. Zuletzt hat es Gespräche der dritten Reihe gegeben und danach hat es einen groß angelegten Gefangenenaustausch gegeben. Und mit technischen Gesprächen wird dann vermutlich sozusagen gemeint sein, dass man überhaupt einen Gesprächsfaden weiterhin aufrechterhält zwischen der Ukraine und Russland. Also, dass man auf niedrigem Niveau überhaupt im Gespräch bleibt.
Technisch ist ja auch die Ankündigung von Merz diese Woche, dass die von uns gelieferten Waffen in die Ukraine keine Reichweitenbeschränkung mehr haben. CDU-Fraktionschef Jens Spahn sagte uns heute früh, Merz habe gesagt, was eh schon gilt, was auch unter Scholz schon galt. Also nichts Neues. Was wollte Merz mit dieser Aussage wohl erreichen?
Also diese Aussage war vor allem nach außen gerichtet, auch in Richtung Moskau. Da hat es dann auch ja Reaktionen gegeben, beispielsweise vom Außenminister Lavrov oder eben auch vom Kreml-Sprecher Peskov. Also das war eine Aussage, die eben nach außen gerichtet war und die eben zeigen sollte, dass man eben die Ukraine mit allem, was man hat, unterstützt und dass man da auch keine Beschränkungen macht. Letztlich war das so schon im Vorfeld, aber er wollte das eben nochmal klarstellen. Dass es dann letztlich zu dieser innenpolitischen Debatte geführt hat, hat er wahrscheinlich nicht einkalkuliert.
Mhm. Also kein Hinweis darauf, reichweitenstarke Taurus-Marschflugkörper doch noch zu liefern.
Also ich habe es mir heute Morgen mal angeschaut. Wir reden jetzt seit Sommer 2023 über ein Waffensystem Taurus. Es kann sein, dass es irgendwann vielleicht mal geliefert wird. Die neue Bundesregierung ist eben da sehr viel verhaltener, was die Kommunikation angeht. Es sind immer dieselben Politiker, die sich darüber austauschen. Die Ukraine ist mittlerweile dazu übergegangen, dass man eben versucht, auch selbst entsprechende Waffensysteme zu bauen. Dafür braucht sie Geld. Das, glaube ich, ist heute das größere Thema, diese Baumaßnahmen eben mit westlichem Geld auch zu finanzieren. Der Taurus dürfte, glaube ich, nicht die große Rolle spielen.
Die Aussage von Merz, ein Hinweis, dass er auch nicht mehr an die Friedensbemühungen derzeit glaubt vielleicht. Die USA überlassen es ja den Europäern weitgehend, die bis auf ein mittlerweile 17. Sanktionspaket gegen Russland aber auch wohl keine Handhabe haben.
Genau, ich war Montag, Dienstag mit dem Bundeskanzler in Finnland und da klang er doch sehr, sehr deprimiert. In den vergangenen 3 Wochen sind eben diese Friedensbemühungen, muss man ganz klar sagen, gescheitert. Man ist nicht wirklich vorangekommen. Donald Trump hat offenbar auch so ein bisschen das Interesse verloren, überlässt das Ganze mehr und mehr den Europäern und das ist sicherlich heute auch das Thema. Erstens, wie positionieren sich da die Europäer? Und zweitens heißt das letztlich, weil Merz davon ausgeht, dass es eben kurz- bis mittelfristig in diesem Jahr keinen Frieden geben wird, dass man die Ukraine auch weiterhin militärisch unterstützen muss, beziehungsweise auch will, ja.
Und dazu braucht es Waffen, vor allen Dingen, weil die Russen ja immer weiter voranmarschieren in der Ukraine. Selenskyj auch darum, heute in Berlin konkrete Zusagen zu erhalten?
Darum wird es sicherlich auch gehen. Also wer die letzten Tage mitbekommen hat und das auch registriert hat in den Nachrichten, es hat ja immer wieder heftigste Drohnenangriffe auch auf Kiew gegeben mit vielen Toten, darunter auch Kinder. Und das zeigt letztlich auch, dass die Ukraine eben auch weiterhin Flugabwehr braucht, um sich verteidigen zu können. Aber insgesamt betrachtet gibt es Bedarf in allen möglichen Waffensystemen, die wir dorthin geliefert haben, auch beispielsweise, was dann eben Raketen oder entsprechend auch Munition angeht.
Uli Haug sagt das aus unserem Hauptstadtstudio. Präsident Wladimir Selenskyj aus der Ukraine wird heute in Berlin erwartet. Schon am Mittag, so gegen 12, will er Bundeskanzler Merz treffen. Danach dann irgendwann um 1 Uhr oder nach 1 die Pressekonferenz dazu. 10.30 Uhr haben wir es jetzt genau. 10:30 in unserer Region. Am Wochenende gab es für Schaulustige in Berlin-Oberschöneweide was zu sehen. Große Bagger, sogenannte Knabberer, kennen wir ja jetzt mittlerweile, haben damit begonnen, die marode Wuhlheidebrücke abzureißen. Ein großer Teil ist schon abgetragen, da klafft jetzt eine große Lücke. Für Berlin-Verhältnisse ging das ziemlich schnell. Nicht mal eine Woche lag zwischen der Vollsperrung der Brücke und dem Beginn der Abrissarbeiten. Jetzt hofft man in Oberschöneweide und Köpenick natürlich, dass sich das Verkehrsproblem genauso schnell wieder löst. Und da gibt's jetzt auch vorsichtige positive Signale. RBB 24 Inforadio-Redakteur Hans Gerbert hat sich da schlau gemacht. Hans, was hast du da gehört?
Ja, wenn alles gut geht, dann rollen morgen schon wieder die Straßenbahnen von der Edisonstraße in Oberschöneweide auf die Treskoallee nach Lichtenberg. Wie gesagt, wenn alles gut geht. Ich habe dazu gerade mit einem BVG-Sprecher telefoniert. Der hat erklärt, dass sie erstmal einen Blick auf die Gleise werfen müssen, die unterhalb der jetzt abgerissenen Brücke liegen. Die Gleise waren natürlich während der Abrissarbeiten abgedeckt, sodass die runterstürzenden Teile der Brücke keinen Schaden angerichtet haben sollten. Aber man muss eben erstmal unter diese Abdeckung schauen, wie es dort jetzt genau aussieht. Das wird heute gemacht. Wenn da grünes Licht kommt, die Gleise also tatsächlich unbeschädigt geblieben sind, dann, so hat es mir der BVG-Sprecher beschrieben, werden die Oberleitungen aufgebaut, die Stromversorgung hergerichtet und eine Testfahrt gemacht und dann können morgen schon die ersten Straßenbahnen losrollen.
Und wenn das dann alles so kommt, fahren die Straßenbahnen gleich wieder im Normalbetrieb?
Nein, das voraussichtlich nicht. Also wahrscheinlich wird erstmal ein Pendelverkehr für die ersten beiden Tage eingerichtet. Aber die BVG peilt für das kommende Wochenende an, dass alle Linien wieder im Normalbetrieb fahren. Alles, wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass da heute kein Schaden an den Gleisen festgestellt wird.
Wie sieht die Situation für Radfahrer und Autofahrer aus?
Also ursprünglich war mal die Rede davon, dass sobald die Straßenbahnen wieder rollen, auch der Weg freigemacht wird für Fußgänger und Radfahrer. Davon war jetzt noch nichts zu hören, aber ein Sprecher der Verkehrsverwaltung hat letzte Woche davon gesprochen, dass spätestens am kommenden Wochenende, also am jetzt kommenden Wochenende, der Weg wieder frei wird für Fußgänger und Radfahrer. Autofahrer werden sich aber, fürchte ich, noch etwas gedulden müssen. Da gibt es nämlich bisher noch gar keine Informationen zu. Wir bleiben dran, aber das wird schon noch ein bisschen dauern.
In Berlin-Oberschöneweide können sich die Verkehrsprobleme ab morgen vielleicht etwas entspannen. Informationen waren das aus unserer Redaktion von Hans Gerbert. In die USA. Die US-Regierung von Präsident Trump zündet offenbar die nächste Stufe in ihrem Bestreben, nur Menschen ins Land zu lassen, die vorher komplett durchleuchtet wurden. Mehrere Medien berichten unter Berufung auf ein Regierungspapier, dass erstmal keine neuen Visa für Studierende, für Au-pairs, für Austauschschüler ausgestellt werden sollen. Die Konsulate wurden angewiesen, bis auf Weiteres keine neuen Termine dafür zu vergeben. Wer schon einen hat, kann den aber wohl noch wahrnehmen. Mehr von Sebastian Hesse aus Washington.
Der Visa-Stop soll so lange gelten, bis neue Richtlinien in Kraft treten, um Äußerungen der Visumsanwärter auf Social-Media-Kanälen zu überprüfen. Derartige Prüfungen hat es bislang nur bei eingeschriebenen Studenten, die sich an pro-palästinensischen Protesten beteiligt haben könnten, gegeben. Wie auch bei ihrer Fehde mit der Elite-Universität Harvard begründet die Trump-Regierung ihr Vorgehen mit angeblichem Antisemitismus an US-Hochschulen. Wie lange der jetzt verhängte Visa-Terminstopp dauern wird, ist unklar. Betroffen sind auch Teilnehmer an studentischen Austauschprogrammen, Austauschschüler und Au-pairs. An amerikanischen Hochschulen sind aktuell rund 1,1 Millionen ausländische Studenten eingeschrieben. Der Visumstopp wird auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Im Jahr 2023 sind rund 50 Milliarden Dollar durch ausländische Studenten ins Land geflossen.
Information von Sebastian Hesse aus Washington.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
1,8 Milliarden Euro groß war das Minus der Deutschen Bahn im vergangenen Jahr. Doch inzwischen deuten sich zumindest beim Fahrgastzuspruch bessere Zeiten an. Im lukrativen Fernverkehr erlebt die Bahn in diesem Jahr nach eigenen Angaben eine Wiederbelebung. Unser Bahnexperte Johannes Frevel über die derzeitige Lage und die Ankündigung eines Schnäppchenfeuerwerks.
Gut 150 Millionen Fahrgäste hatte die Deutsche Bahn 2019 im Fernverkehr. Bis 2030 sollen es doppelt so viele werden. Davon ist die Bahn mit 133 Millionen im Vorjahr allerdings weit entfernt. Aus der Zäsur der Lockdowns in der Corona-Krise, teils waren ICE nur zu 5% ausgelastet, hat sie bisher nicht zu Vorkrisenzahlen zurückgefunden. Allerdings deute sich in den ersten 4 Monaten an, dass sich die Passagierzahlen nun wieder erholten, resümiert Stefanie Berg, Vertriebsvorständin des Fernverkehrs der Bahn.
Wir haben einen neuen Rekordwert für die Monate per April zu vermelden, nämlich 9% mehr Verkehrsleistung. Das bedeutet, die Anzahl der Reisenden kombiniert mit der Reiseweite. Also noch nie waren so viele Menschen so weite Strecken mit uns unterwegs im Fernverkehr.
Damit die Bahn wieder in die Spur kommt, zündet sie ein Schnäppchenfeuerwerk. Nicht nur Verspätungen vergraulen Kunden. Mit dem subventionierten Deutschlandticket in der Tasche wählen viele die Regionalbahn. In einst ertragsstarken ICE-Fernzügen fehlen hingegen zahlende Passagiere. Dort gilt das Deutschlandticket nicht. Hinzu kommt, Siemens liefert wie bestellt immer neue ICE-Züge. Das Sitzplatzangebot wächst. Zahlreiche Schnäppchen sollen Kapazität und Nachfrage wieder besser ins Lot bringen.
Da ist für die Schnäppchenjäger genauso etwas dabei wie Menschen mit Komfortanspruch, die flexibel reisen wollen. Und ich glaube, ein besonderes Highlight ist der neue Kurzstreckenpreis, der jetzt schon ab 6,99 Euro zu haben ist. Jetzt heißt ganz konkret ab dem 15. Juni.
Die Auslastung der Inlandsfernzüge lag im ersten Quartal bei mageren 42%, ganz anders auf Fernverbindungen ins Ausland. Flughäfen klagen über Passagierschwund, etwa der ICE von Berlin nach Paris ist hingegen rappelvoll.
Ja, die Direktverbindung hat immer eine Auslastung von 80% plus. Wir sehen da Tage, an denen der Zug mit 90% ausgebucht ist. Das freut uns sehr, womit wir nicht unbedingt gerechnet hatten. Also insofern ermutigt uns das auch weiter, in das Thema Auslandsverbindungen zu investieren. Jüngst wurde ja eine neue Verbindung ab 26 angekündigt, dann von München über Innsbruck und Mailand nach Rom.
Zum bevorstehenden Himmelfahrtswochenende registriert die Bahn etwa 9, rund um Pfingsten 4% mehr Buchungen. Der Tipp der Bahn, besser an beiden Zugenden einsteigen. In der Zugmitte ist es in der Regel am vollsten.
Die Bahn wirbt intensiv um Kunden, Bahnexperte Johannes Frevel berichtete. Zum Wetter für Brandenburg und Berlin, so heißt das Bundesland. Es ist heute nass, das kann man so sagen. Und es wird noch viel nasser werden. Den ganzen Tag soll es immer wieder regnen, schauern und gewittern teilweise auch. Das bei sehr, sehr windigem Wind. 18 bis 20 Grad die Höchsttemperaturen. Zur Stunde sind wir noch ein bisschen drunter bei 15 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jonas Ziegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafeland zwischen Dreieckwerder und Lees 30 Minuten Stau an einer Baustelle. Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Genshagen und Rangsdorf Behinderungen nach einem Unfall. B158 Berlin Richtung Angermünde zwischen Ahrensfelde und der A10 Auffahrt Hohenschönhausen 10 Minuten Stau nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es immer mal wieder kurzfristige Sperrungen geben. Aktuell Stau rund um die A100, A113 und den Tempelhofer Damm. Auch im Bahnverkehr sollten Sie mit Einschränkungen rechnen. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt. Stau auf den Umfahrungen über Minna-Totenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Geduld brauchen Sie auf der 111 vor dem Dreieck Charlottenburg Stadt einwärts, 115 vor dem Dreieck Funkturm Richtung Wedding, auf der B2 vor Malchow Stadt einwärts sowie rund um die Elsenbrücke.
20 vor 11 jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte hier. Der Frühling hat nicht nur für die naturbelebende Wirkung, auch für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Jetzt kann wieder draußen gearbeitet, gebaut, gewerkelt werden. In diesem Jahr aber scheint auch der Arbeitsmarkt unter Trockenheit zu leiden. Die Belebung fällt weitgehend aus. Nachrichten dazu hat Jonas Ziegler.
Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist auch im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Zwar waren im laufenden Monat rund 12.000 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im April, aber 197.000 mehr als im Mai vor einem Jahr. Die Chefin der Arbeitsagentur Nahles hat gesagt, die Frühjahrsbelebung sei nur schwach ausgefallen. Für den Sommer rechne sie mit tendenziell steigenden Arbeitsmarktzahlen. Auch in Brandenburg ist der Aufschwung am Arbeitsmarkt ausgeblieben. In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai sogar gestiegen. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird heute zu einem Staatsbesuch in Berlin erwartet. Ein Regierungssprecher bestätigte, dass am Mittag ein Gespräch mit Bundeskanzler Merz geplant ist. Dabei dürfte es darum gehen, wie die Ukraine weiter in ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriff unterstützt werden kann. Unionsfraktionschef Spahn betonte im RBB 24 Inforadio, die Ukraine verteidige auch die Freiheit Deutschlands. Werner Schoninger, RBB 24.
Spahn bezeichnete den Staatsbesuch als ein klares Zeichen der deutschen Unterstützung für die Ukraine. Der Unionsfraktionschef sieht es als wesentlich an, dem angegriffenen Land weiterhin Waffen zu liefern. Spahn sprach im RBB 24 Inforadio nicht über konkrete Waffensysteme, wie zum Beispiel den weitreichenden Marschflugkörper Taurus. Man könne Russland ruhig im Unklaren darüber lassen, was man liefert. Wichtig sei, dass die Ukraine sich weiter gegen Russland verteidigen kann.
Russland hat nach ukrainischen Angaben 50.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Moskau plane offenbar eine Großoffensive auf die Region Sumy im Nordosten des Landes, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj. Seine Regierung habe aber bereits Schritte unternommen, um Russland am Vormarsch zu hindern. Sumy liegt gegenüber der russischen Region Kursk, in die ukrainische Truppen im vergangenen August eingerückt waren. Das Bundeskabinett will am Vormittag weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik beschließen. Dazu sollen voraussichtlich zwei Gesetzentwürfe von Innenminister Dobrindt auf den Weg gebracht werden. Zum einen soll der Familiennachzug für Geflüchtete ohne Asylstatus für 2 Jahre ausgesetzt werden. Zum anderen geht es um schnelle Einbürgerungen, die die vorige Ampelregierung beschlossen hatte. Nach dem Willen der neuen Regierung soll die Regelung wieder abgeschafft werden, wonach Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass erhalten können. Bei einem Feuer in einer Asylbewerberunterkunft in Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland sind in der Nacht 13 Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr mussten sie mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Menschen wurden über Drehleitern ins Freie gebracht, darunter waren auch einige Kinder. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Smartphones und Tablets müssen an Brandenburger Grund- und Förderschulen künftig vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Das hat das Bildungsministerium in Potsdam dem RBB gesagt. Matthias Wetzel, RBB 24.
Die neue Regelung soll demnach ab dem Schuljahr 2025/26 gelten, und zwar für die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Lehrkräfte könnten die Nutzung privater Endgeräte aber erlauben, wenn das für den Unterricht erforderlich sei, so das Ministerium. Schulen dürften aber auch weitergehende Auflagen in ihren jeweiligen Hausordnungen festlegen. Damit werde Rechtssicherheit für Schulen und Lehrkräfte geschaffen, so Bildungsminister Freiberg. Kinder sollten maßvoll an die digitale Welt herangeführt und zu einem verantwortungsbewussten und kritischen Umgang mit Handys, Tablets und so weiter befähigt werden, so der SPD-Politiker.
Die AfD ist aufgefordert worden, ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Reinickendorf zu räumen. Die Eigentümerin des betreffenden Gebäudes hat am Landgericht eine entsprechende Klage eingereicht. Das hat das Gericht am Vormittag mitgeteilt. Nach Ansicht der Vermieterin ist es ihr nicht zumutbar, dass die AfD dort weiter ihre Büroräume unterhält. Hintergrund ist unter anderem eine Feier, die die AfD nach der Bundestagswahl im Innenhof des Gebäudes veranstaltet hat. Dazu sei die Partei nicht berechtigt gewesen, argumentierte die Eigentümerin. Kurz darauf hatte sie den Mietvertrag mit der AfD gekündigt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute viele Wolken und kaum Sonne, verbreitet schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter. Maximal 20 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 15 und in Kreuzberg 16 Grad, in Potsdam 14 und in Templin in der Uckermark 19 Grad. Es weht frischer bis stark böiger Wind aus Südwest. Morgen am Feiertag mal Sonne, mal Wolken und überwiegend trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Willkommen zu einer neuen Folge von Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel.
Wenn man immer sagt, es dauert alles so lange mit öffentlichen Bauen, das stimmt. Aber ich habe mal nachgerechnet, in den 17 Jahren meiner Amtszeit sind es immerhin 14 Bauprojekte, Neubauten oder Sanierungen fertig geworden.
Sagt der bisherige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger. Wir werden auch gleich seine Vorgänger zu Wort kommen lassen. Mit der Staffelübergabe an Marion Ackermann ist nämlich einer der größten Kulturtanker der Bundesrepublik Deutschland wieder im Fokus des allgemeinen Interesses. Auch bei all denen, die nicht die Zugehörigkeit diverser Museen, des Geheimen Staatsarchivs, der Staatsbibliothek, des Staatlichen Instituts für Musikforschung und des Iberoamerikanischen Instituts zur SPK kennen. 1957 auf Beschluss des Bundestages gegründet, ging es zunächst darum, die durch Auslagerung am Ende des Zweiten Weltkrieges verstreuten Kulturschätze Preußens wieder zusammenzufügen, und zwar in Berlin. So äußerte sich bereits vor der Gründung im März 1955 der damalige regierende Bürgermeister Otto Suhr.
Wir hoffen, in einem Ländervertrag über diesen ehemals preußischen Kulturbesitz uns zu verständigen. So erfreut alle Kunstfreunde darüber sein werden, dass es möglich sein wird, die Bilder wieder zurückzuführen, bleibt die Tatsache, dass sich zunächst noch keine Möglichkeit ergeben hat, auch die Bücherbestände nach Berlin zurückzuführen. Jene Bücher, die so dringend von den Studenten der Berliner Hochschulen gebraucht werden, für deren Rückkehr aber die zahlreich benötigten Flugzeuge noch nicht zur Verfügung stehen und für die wir trotz der Neubauten noch keine ausreichenden Räumlichkeiten haben.
Der Neubau der Staatsbibliothek West an der Potsdamer Straße wurde bekanntlich erst im Dezember 1978 eröffnet. Die SPK stand von Anfang an im deutsch-deutschen Sperrfeuer, denn die Teilung der Bestände zwecks Unterbringung war vor Kriegsende ja eher willkürlich geschehen. Entsprechend forderten die Museen der Museumsinsel in Ost-Berlin Rückgaben und suchten die Museen in West-Berlin ihrerseits die Sammlungen zu komplettieren. Keine leichte Aufgabe für den zunächst Kurator genannten Chef der SPK, Hans-Georg Wormit, der anschließend seit 1967 als Präsident amtierte. Vier Jahre später resümierte er:
Wenige hundert Mitarbeiter, ein ganz geringer Etat, kaum die Möglichkeit für Neuerwerbungen, nur in Ansätzen, Umbauten, Instandsetzungen. Man konnte nicht daran denken, an große Neubauten heranzugehen und aus dieser Bewahrung und Erhaltung dessen, was durch den Krieg hindurch gerettet war, etwas Neues, einen großen kulturellen Organismus zu schaffen.
Wormit amtierte bis 1977. Er war Verwaltungsjurist. Sein Nachfolger, Werner Knopp, zuvor Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz. Bei Amtsantritt wurde er im SFB mit einer Fülle von Fragen überschüttet.
Herr Professor Knopp, was muss in Ihren Augen ein Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sein? Muss er vordringlich ein Verwaltungsfachmann sein, ein Nachlassverwalter? Muss er ein Mann mit Managerqualitäten sein, mit vielen Ideen, der überdies noch über die rechten Beziehungen verfügt? Muss er sich bemühen, um das, was hier bereits gewachsen und gediehen ist, zu mehren in der Zukunft? Oder muss er gar all dies zusammen in seiner Person vereinigen?
Er sollte versuchen, vieles von dem in seiner Person zu vereinigen, vielleicht abgesehen von der Nachlassverwaltung. Das ist ein rein rückwärtsgewandter Begriff. Natürlich ist die Sicherung einer funktionierenden Verwaltung ganz entscheidend wichtig. Das ist sozusagen die Voraussetzung für alles andere. Aber das Bemühen des Präsidenten sollte sein und ist es auch immer gewesen, darüber hinausgehend mit dazu beizutragen, dass das Ganze eine klare Linie bekommt und behält, auch ihre Lebens- und Entwicklungsbedingungen im politischen Raum mit absichern zu helfen.
Ja. Nun nützt dieser Stadt ja alles, was ihre Attraktivität vermehrt. Dazu gehört auch alles, was sich im kulturpolitischen und kulturellen Bereich abspielt. Was kann man nach Ihren Vorstellungen noch tun, um Gutes noch besser zu machen?
Was bisher geleistet wurde, war notgedrungen in erster Linie eine Aufbauleistung. Jetzt wird es zusätzlich darum gehen, die Bestände der Stiftung, die ja dem ganzen Volke gehören, und die Stiftung wird ja vom Bund, von allen Ländern getragen und finanziert, hier in Berlin noch stärker der Öffentlichkeit bewusst und präsent zu machen, aber auch im Bundesgebiet.
Werner Knopp deutet damit einen wichtigen Punkt an, der bis in die jüngsten Reformpläne hinein eine wesentliche Rolle spielt. Nicht nur Berlin und der Bund, auch die übrigen Bundesländer beteiligen sich an der Finanzierung. Aber auch Stifter und ein breites bürgerschaftliches Engagement. 1978 zum Beispiel wird ein früherer Verein wiedergegründet, die Freunde der Nationalgalerie. Und schon damals spricht für diese der Rechtsanwalt Peter Raue. Seine Überlegung?
Dass das Gespür dafür, dass nicht alles der Staat machen soll und machen kann und vielleicht sogar nicht alles der Staat machen darf, etwas ist, was allmählich wach wird. Der Begriff der Bürgerinitiative, heute in jedem Munde, war vor 5 Jahren noch unbekannt. Hier ist einfach vielleicht das Gespür, dass man nicht nur zuschaut, sondern mitwirken will.
Aus Anlass des Präsidentenwechsels bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz von Hermann Patzinger zu Marion Ackermann blicken wir heute auf die Personen, die die SPK vertreten haben. Werner Knopp amtierte bis 1998 und hatte sich immer wieder auch mit der Frage finanzieller Engpässe zu beschäftigen, hier 1986.
Ich halte nichts von dem grenzenlosen Jammer, der Deutschland zurzeit in der Kulturszene erfüllt. In Sparzeiten ist der Kultursektor natürlich mit betroffen. Was uns alle mit Sorge erfüllt, ist natürlich, dass man den Eindruck manchmal hat, er wird überproportional betroffen.
In die Amtszeit von Werner Knopp gehörte nach der Vereinigung Deutschlands auch das Zusammenführen der Institutionen in Ost und West. Bereits im Juni 1990 hatte sich dazu der Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin-Ost, Günter Schade, geäußert. Was soll zukünftig wo ausgestellt werden?
Bei dieser Frage müssen wir davon ausgehen, dass die Berliner Sammlungen während des Krieges willkürlich getrennt und geteilt wurden, sodass die erste Aufgabe eigentlich darin besteht, widersinnig Getrenntes sinnvoll zusammenzufügen. Die zweite Aufgabe besteht meiner Meinung nach darin, eine völlig neue Konzeption für die Gesamtsammlungen der staatlichen Museen zu Berlin, Ost und West zu entwickeln. Es geht in unseren Diskussionen darum, wo kommen nun die einzelnen Teile hin?
Dahlem, Kemperplatz, Museumsinsel und der Zeitplan. Der Wiederaufbau des neuen Museums sollte im Jahr 2000 abgeschlossen sein. Daraus wurde nichts. Der Chipperfield-Bau wurde 2011 eröffnet. 1998 übernahm Klaus-Dieter Lehmann, zuvor Generaldirektor der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main, das Amt des Präsidenten der SPK.
Ich bin eben auch ein unruhiger Geist und Berlin ist derzeit eben auch ein Platz, an dem man eine solche Unruhe auch sehr kreativ einsetzen kann. Deshalb komme ich gerne hierher. Kultur muss man zwar mit viel Professionalität intellektuell und kulturell machen, aber man muss es auch auf einem Kostenbewusstsein aufbauen, damit es sich legitimiert. Und das ist genau der Ansatz, den ich will. Und insofern werde ich auch die administrative Seite stärker zentralisieren, aber den fachlichen Freiraum, den will ich geben.
Ein Jahrzehnt leitete Klaus-Dieter Lehmann die Stiftung. Sein Nachfolger 2008 wurde Hermann Patzinger, ein Archäologe, der verriet, dass er nun nach seinem Ausscheiden weitere Buchprojekte vorhat. Schon bisher hatte er die Nachtstunden für das Schreiben dickleibiger Publikationen zu seinem Fachgebiet genutzt. Mit der Museumsinsel hatte er schon als junger Mensch Kontakt.
Und ich kann mich erinnern, ich bin das erste Mal in Berlin gewesen, ich habe meine Diss abgegeben. Im Oktober 84 stand ich, man konnte ja 24 Stunden rüber beim Bergmann-Museum, gehe dann raus, stehe am Kupfergraben und schaue auf die Ruine des neuen Museums. Und denke, warum haben die das neue Museum nicht wieder aufgebaut? Also das war ein wunderbarer Einstieg.
Eine kleine Rundreise mit den bisherigen Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aus Anlass des Amtsantritts von Marion Ackermann. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören. Sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Kaum ein Sänger war im 20. Jahrhundert so einflussreich wie Dietrich Fischer-Dieskau. Er gilt als die Stimme des Jahrhunderts, revolutionierte die Gesangsästhetik. Manche sagen, als Liedsänger sei er bis heute unübertroffen. Für seine Schallplatten wurde er zahlreich ausgezeichnet, darunter alleine 6-mal mit dem Grammy. Heute ist der 100. Geburtstag der großen Berliner Baritonlegende. Kulturreporter Marco Stäbler erinnert an diesen Ausnahmekünstler.
Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai.
Ein weiches und warmes Baritontimbre, wie Balsam für die Ohren und für die Seele. Und dazu eine akribische, manchmal fast penible Sorgfalt im Umgang mit dem Text. Dieses Miteinander hat Dietrich Fischer-Dieskau ausgezeichnet und ihn zu einem herausragenden Interpreten gemacht, der weit über die Grenzen der Klassik hinaus bekannt war. Fischer-Dieskau, 1925 in Berlin in eine musikliebende Familie hineingeboren, war ein Jahrhundertsänger, eine Legende und ein wichtiges Vorbild. Gerade im Liedgesang hat er Maßstäbe gesetzt, mit einem vor ihm kaum bekannten Gespür für allerfeinste Nuancen.
Wir müssen ja uns bemühen, jede Nuancierung, jede Schattierung in den Stimmklang zaubern zu können.
Etwa 3000 Lieder umfasste sein Repertoire. Es reichte von Joseph Haydn bis zur zeitgenössischen Musik. Doch kaum ein Werk ist so eng mit ihm verbunden wie Franz Schuberts Winterreise. 1943, mitten im Krieg, hat Fischer-Dieskau die Winterreise als junger Mann zum ersten Mal öffentlich gesungen und wurde dabei von einem Fliegeralarm unterbrochen. Später hat er den Zyklus unzählige Male aufgeführt und mehrfach eingespielt.
Reiser stehen auf den Straßen, weisen auf die Städte zu.
Was einem schon in den Aufnahmen aus den 1950er Jahren auffällt, Fischer-Dieskau ergründete den Gehalt eines Stücks mit tiefer Demut. Seine Liederabende hatten eine konzentrierte, oft fast andächtige Atmosphäre. Diese Aura von beinahe heiligem Ernst wurde durch seine stattliche Erscheinung bestärkt.
Und wenn ich alle meine habe, den Armen gäbe.
Die beeindruckende Präsenz des Sängers entfaltete sich auch auf der Opernbühne. Fischer-Dieskau hat wichtige Mozart- und Verdi-Partien verkörpert und komplexe Charaktere besonders geschätzt. Fischer-Dieskaus Stil galt manchen Kritikern als manieriert oder gar schulmeisterlich, auch im Liedgesang. Aber diesem Vorwurf hat er vehement widersprochen. Es sei ihm nie darum gegangen, zu belehren. Er habe immer die Musik beleben wollen.
Alles, was da ist an Empfindungen, das muss lebendig werden im Laufe eines Konzerts.
Dietrich Fischer-Dieskau hat viele Spuren hinterlassen. Als Sänger mit einem Vermächtnis von über 400 Schallplatten, als einflussreicher Lehrer, als Musikschriftsteller, Maler und Dirigent und nicht zuletzt als Künstlerpersönlichkeit von internationaler Ausstrahlung.
Und heute wäre der 100. Geburtstag des Berliner Baritons Dietrich Fischer-Dieskau.
RBB 24 Inforadio präsentiert.
Was, wenn Design nicht nur Produkt ist, sondern auch Protest? Was, wenn Möbel träumen dürfen? In Farbe, Ironie und Fantasie. RBB 24 Inforadio präsentiert Alchimia, Italiens radikale Antwort auf Bauhaus und Funktionalismus.
Mit Kunstwerken von Visionären, die in den 70ern und 80ern die Designwelt veränderten. Für immer. Alchimia. Die Revolution des italienischen Designs. Im Bröhan-Museum. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Jonas Tiegler.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckhafenland zwischen Dreieck Werder und Leest Stau an einer Baustelle. Es dauert 45 Minuten länger. B158 Berlin Richtung Angermünde zwischen Ahrensfelde und der A10 Auffahrt Hohenschönhausen 20 Minuten Stau nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, wegen des Staatsbesuchs des ukrainischen Präsidenten wird es den ganzen Tag immer mal kurzfristige Sperrungen geben. Aktuell Stau rund um die A100, die Martin-Luther-Straße und den Potsdamer Platz. Auch im Bahnverkehr wird es Einschränkungen geben. Geduld brauchen Sie auf dem Fürstenbrunner Weg Richtung Spandauer Damm. Auf der Schönhauser Allee an der Kreuzung Schiefelbeiner Straße. Sowie rund um die Elsenbrücke. Wir wünschen gute Fahrt.
11 Uhr ist es jetzt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Die Konjunkturforscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung haben heute mal eine gute Nachricht. Sie sehen nämlich Licht am Horizont des Aufschwungs. Am deutschen Arbeitsmarkt ist dieses Licht aber noch nicht wirklich zu sehen. Nachrichten dazu kommen von Jonas Ziegler.
Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist weiter keine wirkliche Erholung in Sicht. Zwar waren im Mai etwas weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im April, aber deutlich mehr als vor einem Jahr. Das hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitgeteilt. Von dort berichtet Birgit Harprath.
Im Mai sank die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 12.000. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,2%. Da macht sich die Frühjahrsbelebung auch in der Konjunkturkrise bemerkbar. Der zweite Blick auf die Statistik allerdings zeigt, wie stark diese Krise den Arbeitsmarkt belastet. Die Zahl der Menschen ohne Job stieg im Jahresvergleich um 197.000. Was fehlt, ist der Rückenwind, um die Trendwende einzuleiten, so die Chefin der Bundesagentur Andrea Nahles. Da baut sich weiter ein Sockel auf. Auch die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten, die zum Beispiel wegen Krankheit oder einer Weiterbildung nicht vermittelt werden können, steigt weiter an. Trotzdem gibt es mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Einige Firmen stellen also doch noch ein.
Der ukrainische Präsident Selenskyj wird am Mittag in Berlin erwartet. Das bestätigte Regierungssprecher Cornelius. Bundeskanzler Merz will mit Selenskyj unter anderem darüber sprechen, wie Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ausgestaltet werden könnten. Noch unklar ist, ob es auch um neue Hilfen für die Ukraine geht. Merz hat zuletzt erklärt, dass die Reichweitenbeschränkungen für gelieferte Waffen aufgehoben wurden. Damit könnte die Ukraine deutlich mehr Ziele auf russischem Gebiet ins Visier nehmen. Unionsfraktionschef Spahn sagte im RBB 24 Inforadio, der Besuch von Selenskyj in Berlin sei ein klares Signal für die Unterstützung der Ukraine. Die Führungsrolle Deutschlands dabei gelte weiter. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, und zwar für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten aber erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen.